Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Und so wie ich den Text verstanden habe, das ist im Prinzip eigentlich schon die Hälfte der Predigt. In aller Art und Weise, die Worte an sich, glaube ich, gar nicht so ausdrücken können. Ich finde es immer wieder spannend, wie das passt. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber Gott macht das schon. Eine Frage an dich. Woher weißt du, dass ein Produkt hält, was es verspricht? Woher weißt du, dass etwas, was du vorhast zu kaufen oder auch vielleicht schon gekauft hast, den Erwartungen entsprechen wird? Vielleicht genau das wiedergeben wird, was auf der Packung draufsteht. Oder was bei den Beschreibungen bei Amazon oder irgendeiner vergleichbaren Seite steht. Wann weißt du das? Woher weißt du, dass eine Person vertrauenswürdig ist? Woher weißt du, dass eine Person jemand ist, wo du wirklich sagen kannst, hier kann ich mich abstützen. Hier kann ich mich wirklich mal öffnen. Ich hatte vor ungefähr 1,5 Jahren eine ähnliche Frage. In dem Fall ging es tatsächlich um etwas, was ich mir kaufen wollte. Es war so, dass ich nach dem Studium hier in Bogenhofen, nach dem Semesterende, nach den Prüfungswochen, noch eine Zeit lang hier gearbeitet habe am Campus, um Geld zu verdienen. In dieser Zeit war es relativ sonnig, so wie heute, wenn ich das gerade so sehe. Allerdings könnt ihr euch noch ein paar Grad draufrechnen, das, was wir halt im Sommer hier so haben. Und nach dieser Zeit habe ich mir überlegt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Ich brauche jetzt mal wirklich Ruhe. Ihr kennt es, wenn ihr in der Ausbildung seid, in der Schule seid, im Studium wart, in irgendeiner Form der Ausbildung und dann kommt dieser Moment einer Prüfung, dass man sich danach denkt, jetzt erstmal wirklich einen Schritt zurück, vielleicht die Füße hochlegen. Bei mir sind es definitiv sprichwörtlich die Füße hochlegen, was mir hilft, runterzukommen. Und da habe ich mir gedacht, ich würde gerne, weil ich hier gerade so nah an den Alpen bin, ich komme gebürtig aus Kassel, das ist nicht so nah an den Alpen, nutze ich die Chance und würde gern die Alpen bereisen und eigentlich würde ich auch gerne ans Mittelmeer. Ganz grober Plan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das? Denn ich will ja das ganze Geld, was ich gerade verdient habe, es war nicht viel, aber es war genug, wollte ich nicht in der Reise selbst schon wieder quasi verbrennen. Zumindest nicht alles. Und da habe ich mir gedacht, gut, Fahrradfahren tue ich gerne, aber ich kann auf dem Fahrrad nichts mitnehmen, nicht so wirklich viel. Die Ausdauer und die Zeit habe ich nicht, um das, was ich vorhabe, diese Gegenden, die ich erkunden möchte, auf dem Fahrrad zu bereisen, das funktioniert nicht. Da habe ich mir ein anderes Zweirad gesucht, und zwar mein Motorrad. Und auf dem Motorrad ist es so, dass du sehr begrenzte Möglichkeiten hast, Dinge mitzunehmen. Okay? Es kommt aufs Motorrad an, natürlich, aber wenn du das mit einem Zweirad, ob das jetzt motorisiert ist, wie in diesem Fall, oder mit einem Fahrrad, vergleichst mit einem Vierrad, irgendein Auto, dann merkst du, okay, hier gibt's wirklich Limits. Und wie reise ich am besten? Naja, okay, Hotels, ich habe nachgeschaut, 50 Euro die Nacht ist mir zu viel. Dann bin ich nach 2-3 Tagen schon wieder da, wo ich vor dem Arbeiten war. Ungefähr, nein, ein bisschen mehr war schon. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, etwas, was ich in meiner Jugend super gerne gemacht habe, ist Campen. Okay. Problem ist, ihr seht schon, das ist jetzt das Motorrad, was ich benutzt habe. Es ist nicht wirklich viel Platz dort drauf. Und für ein Zelt, zumindest das Zelt, was ich habe, das ging sich einfach platztechnisch wirklich nicht aus. Und dann habe ich mich auf die Suche nach etwas gemacht, weil ich das bei Freunden gesehen habe. Und zwar übernachten in der Hängematte. So ein Gerät hier. Was macht man heutzutage? Man könnte ins Geschäft gehen, aber online ist tatsächlich die Auswahl größer und mir wurde etwas empfohlen. Was mache ich? Ich bin in dem Fall auf Amazon gegangen und habe dann eingegeben, ultraleicht Hängematte. Ich brauche ein kleines Packmaß. Was passiert, wenn du einen Begriff, nehmen wir jetzt einfach mal Amazon als Beispiel, ja, wenn du dort einen Begriff, sowas wie Hängematte eingibst, wie viele Ergebnisse kriegst du dann? Zu viele. Also für mich waren es zu viele. Da sieht man, meistens kann man einstellen, wie viele Ergebnisse dir angezeigt werden. 20 auf einer Seite, 15, 30. Und dann gibt's unten diesen Pfeil, wo du draufklicken kannst und dann merkst du, wie viele Seiten da noch kommen. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich aus diesem Sortiment, aus diesem Angebot etwas herauspicken, was auch wirklich funktioniert. Ich meine, schön aussehen ist die eine Sache, aber ich möchte ja, dass ich, wenn ich dort drin schlafe, beruhigt schlafen kann. Ich möchte nicht mitten in der Nacht aufwachen, weil etwas anfängt zu reißen, dann liege ich auf dem Boden. Das ist nicht der Sinn der Sache. Was kann man dann machen? Ich habe auf die Sterne geschaut. Okay? Wenn du ein Kunde bist und du kaufst ein Produkt nicht nur bei Amazon, bei anderen Dingen auch, kannst du, wenn du es gekauft hast, eine Rezension abgeben. Schritt Nummer eins, du könntest, ich glaube, es sind 5 Sterne, könntest du anklicken. Je mehr Sterne, desto zufriedener warst du mit dem Produkt. Okay? Zweite Variante, du kannst unten drunter noch einen persönlichen Erfahrungsbericht schreiben. Okay, eine Rezension. Was habe ich gemacht? Ja klar, ich habe erstmal nach den Sternen geschaut. Ja, Problem ist, es gibt halt wirklich viele Hängematten mit vielen guten Bewertungen. Und da habe ich gedacht, gut, Schritt zwei, ich schaue mir mal die Bewertung an. Was haben sie drunter geschrieben? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe immer darauf, dass es wirklich echte Menschen waren, die dort echte Rezensionen hingeschrieben haben. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Schlussendlich bin ich bei diesem Exemplar gelandet. Eine kleine ultraleicht Hängematte, Nylon. Ein bisschen dreckig ist sie noch von der letzten Reise, aber es hat funktioniert, denn ich wollte ja mit diesem Gerät auf Reisen gehen. Okay. Wann wusste ich, dass das Produkt hier hält, was es verspricht? Ausprobieren. Ich muss es ausprobieren, gell? Auspacken ist schön. Ja, das kam ungefähr so in der Verpackung an. Verpackung auf, Hängematte in der Hand. Aber, ihr habt es gesagt, ich muss es ausprobieren. Wie probiere ich es aus? Aufhängen, reinsetzen. Ich habe das gemacht. Ich war hier noch auf dem Campus untergebracht und habe ich gedacht, bevor ich auf die Reise gehe, ich will nur mal sicher gehen. Rezensionen sind die eine Sache, aber selber ausprobieren ist noch eine ganz andere Ecke. Dann habe ich es hinter dem Burschenheim aufgehangen, habe mir 2 Bäume genommen, habe es aufgespannt. Dann ist mir aufgefallen, es könnte ja regnen. Ein Moskitonetz habe ich dabei, also Moskitos kommen nicht rein, Regen schon. Dann bin ich nochmal auf Amazon, dasselbe hat sich wiederholt. Und dann bin ich mit einer Zeltplane im Prinzip losgefahren, 3x4 Meter. Die kann ich dann aufhängen, gibt es, glaube ich, nachher noch ein Foto. Es hat alles gepasst. Ich habe die Nacht gut überlebt, ich konnte schlafen. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin losgefahren. Am ersten Tag bin ich über den Großglockner gefahren. Ich hatte davon gehört, dass das super Straßen sind, gerade für Zweiradfahrer. Und ich habe es genossen. Es war ein super Tag. Ich bin losgefahren, das Studium war fertig. Es war wirklich dieser Moment von, ich kann abschalten. Ich habe dann bei einer Familie Unterkunft gefunden in Kärnten auf einem Bergbauernhof. Habe dort angefragt, ob ich dort übernachten könnte. Und das sah dann so aus. Das war im Prinzip so, wie ich gereist bin. Viel mehr Camping-Equipment war nicht dabei. Und diese Bergkette im Hintergrund, das war die letzte Bergkette, die mich von Italien getrennt hat. Erste Nacht war super. Ihr seht's, ich habe dieses Tarp, also diese Zeltplane, nur halb aufgespannt, um ein bisschen Windschutz zu haben, aber über mir waren die Sterne. Ich habe an dem Abend, Technik sei Dank, mit meinem Vater aus den USA noch ein Videotelefonat haben können. Also komplett verrückt, ja? Du liegst in einer Hängematte und kannst, in dem Fall mit meinem Vater, konnte ich reden. Und ich konnte ihm zeigen, wo ich bin. Gut. Erste Nacht war super, bin ich weitergefahren. Das Wetter am ersten Tag top. Zweiter Tag. Anders. Es war anders. Und zwar habe ich den Wetterbericht mir angeschaut und es gab die Wahrscheinlichkeit, dass dort, wo ich hinfahren möchte, also Richtung Italien, für den, der sich dort unten auskennt, Udine und dann weiter Richtung Grado ans Meer, in der Nähe von Bibione. Dort wollte ich ungefähr hin. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, irgendwann wäre es gut, wenn ich unterwegs mir auch mal ein Ziel aussuche, denn ich bin einfach mal so ein bisschen drauf losgefahren. Einfach gucken, wo ich hinfahre. 1,5 Stunden vorher, vor der letztlichen Ankunft, habe ich dann geschaut, wo gibt's Campingplätze. Gut und günstig muss das sein. Es musste gut sein, damit das Ganze funktioniert und günstig, damit mein Portemonnaie bei der Rückkunft immer noch ein Stück weit voll ist. Dann habe ich etwas gefunden, aber es kamen schon die ersten Sprinkler. Okay, auf dem Visier, Regen, das ist kein Problem, da kann man sich dementsprechend anziehen. Aber dann habe ich auf dieses Wetterradar geschaut. Könnt ihr online nachschauen und da gibt's diese roten, fiesen Punkte. Das sind Gewitterzellen. Das Blöde war nur, sie waren genau entgegengesetzt. Im Prinzip, wir haben so ein bisschen ein Rennen gespielt. Gewitterzellen von Süden zum Campingplatz. Ich kam von Norden. Und innerlich habe ich mir gedacht, Gott, okay, das ist die eine Sache, wenn meine Motor nass wird. Das ist okay, das kann trocknen. Aber wenn ich im Gewitter mit diesem Setup zelte, da habe ich dann doch meine Bedenken, ob das so das Schlauste ist. Aber ich hatte schon gebucht, ich hatte keine anderen Möglichkeiten. Und dann habe ich Gott gesagt, hey, ja Gott, es ist nur Wasser letztlich, aber könntest du es bitte so machen, dass ich wenigstens trocken ankomme, um das aufzubauen und von mir aus kann der Regen danach kommen. Ich bin gefahren, es kam immer wieder Tropfen, aber im Großen und Ganzen kam das Gewitter nicht. Ich habe es von der Ferne sehen können, weil es relativ dort flach war, aber es kam nicht. Ich baue die Sachen auf, will mich gerade duschen gehen, gehe 3,5-4 Meter und der Regenguss kommt. Und ich dachte mir, hey Gott, das ist eine Kleinigkeit, aber Dankeschön, dass das funktioniert hat. Okay, alles fertig gemacht, gegessen, verstaut, habe mich hingelegt. Und bevor ich noch mich hingelegt habe, ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber ich habe nochmal in den Bettlaub geschaut. Und ich habe gesehen, dass diese roten Punkte nicht nur näher kamen, sondern mehr wurden. Und da musste ich sagen, da hatte ich schon wirklich Bammel bekommen, wie das wird. Denn Problem war, auf diesem Campingplatz war das so, dass die Bäume so standen, dass ich dieses Konstrukt dort aufgehangen habe, sodass quasi von der Frontseite der Wind reinbläst. Ich konnte es nicht anders rumdrehen. Und da dachte ich mir, okay, es könnte ungemütlich werden. Im Laufe der Nacht habe ich mir gedacht, es wird nicht nur ungemütlich, es wird gefährlich. Das Problem, ich hatte keine Ausweichmöglichkeit. Und es kam ein richtiger Sturm. Erst waren es die Gewitterzellen, ich habe es auf diesem Radar nachverfolgt, rechts und links von meinem Standort. Und irgendwann, das war um 1 Uhr nachts, ich habe da irgendwann Ohrstopper in die Ohren gemacht, weil ihr kennt es, wenn ihr zeltet und das plätschert da auf euer Zelt drauf, das ist wirklich laut. Und in dem Fall war dieses Zelt nicht weit weg von mir. Aber um 1 Uhr morgens ungefähr gab es Blitz und Donner gleichzeitig. Ich bin aufgewacht. Ihr wisst, was das heißt. Das war direkt über mir. Und in dem Moment, ich mag Gewitter nicht wirklich, aber in dem Moment hatte ich wirklich Angst. Und ich habe dann Gott gesagt, es ist, vielleicht habe ich eine dumme Idee hier gemacht. Vielleicht hätte ich wirklich die 50 Euro nehmen sollen, ab ins Hotel und alles ist gut. Ich war jetzt aber in diesem Sturm drin und ich hatte wirklich Angst. Ordentliche Angst. Und am Ende habe ich es dann so gemacht, dass ich mich in den Schlaf gebetet habe, weil irgendwie, ich habe versucht, einfach still zu sein und das ging sich nicht aus. Am Ende habe ich mich in den Schlaf gebetet, bin am nächsten Morgen aufgewacht und es sah so aus. Und das Einzige, was nass wurde, von Süden, also dort, wo das Motorrad stand, kam im Prinzip das Wetter rein, genau in meine Richtung letztlich. Das Einzige, was nass wurde, ist dieser Teil hier, am Fußende eine Handbreit. Aber auch nur, weil das Wasser von hier, von dem einen Baum runtergelaufen ist. Und da habe ich gemerkt, Gott ist ein Gott, der mit Stürmen umgehen kann. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich da durchgebracht hat. Denn so wie sich die Dinge entwickelt hatten, war das für mich an diesem Punkt um 1 Uhr morgens kein Spiel mehr. Das war ungemütlich und beängstigend. Gott ist jemand, der Stürme kennt und sich damit auskennt. Beispiel, ich denke an Mose, der ein Volk durch ein Meer führen soll, was eigentlich gar nicht geht. In dem Fall nutzt Gott Winde, um das Wasser zu teilen und seine Kinder können durch. Vorher noch in der Geschichte, in der Bibel, habt ihr die Geschichte von Noah und der Arche. Ich meine, stellt euch das mal vor, ein Schiff ohne Steuerantrieb, ohne Steuerruder auf diesem Meer in einem Sturm. Und trotzdem hat Gott sie da durchgeführt. Jetzt spulen wir ein bisschen vor ins Neue Testament. Diesmal ist Gott nicht nur begleitend dabei, sondern jetzt ist er im Boot drin. Okay? Kleine Nussschale. Gott, Jesus ist dort drin, mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden. Genau dasselbe. Nicht in der Hängematte, im Boot. Jesus kann schlafen. Irgendwie kriegt er es hin, hat da gar keinen Stress damit. Seine Jünger aber schon. Immensen Stress. Sie sagen nicht einfach nur, unser Boot geht kaputt und wir müssen viel damit bezahlen, um das zu reparieren. Nein, sie haben Angst um ihr Leben. Was macht Gott? Er steht auf und sagt zum Sturm, auf Deutsch gesagt, sei mal ruhig, schweig stille. Der Sturm gehorcht, es ist weg, es ist Ruhe. Der Gott, an den ich glaube, das ist ein Gott, der sich mit Stürmen auskennt. Und auch dort ist wieder die Frage, wann weißt du, dass etwas hält, was es verspricht? Oder dass eine Person ist, wo du sagen kannst, da kann ich mich drauf stützen, wenn um mich herum die Welt wortwörtlich den Bach runtergeht. Bei der Hängematte ist es schön, drüber zu lesen, was Leute damit erlebt haben. Super. Wie viele Sterne sie geben. Toll. Eine Rezension zu lesen und dann zu sagen, okay, kaufe ich mir. Nehme ich. Aber wann findest du wirklich heraus, ob etwas hält, was es verspricht? Nach dieser Reise war es so, in dem Sommer 2021, dass ich wieder nach Hause gefahren bin. Ich hatte mich mit meiner Mutter noch verabredet, dass sie auch Richtung Süden kommt, Richtung Österreich. Sie fährt auch Motorrad. Da haben wir gesagt, hey, komm, so oft hat man nicht mehr die Gelegenheit, dass man in dem Fall eine Mutter-Sohn-Tour machen kann, überhaupt Zeit verbringen kann. Haben wir gesagt, komm, fahren wir zusammen. Wir waren in Österreich unterwegs, im Süden, Klagenfurt die Ecke und noch weiter Richtung Osten. Und dann waren wir irgendwann an einem Sabbat bei Freunden zu Gast, bei meinen jetzigen Schwiegereltern. Und eigentlich das Leben, kann ich euch sagen, in dem Moment, das war top, das war super. An dem besagten Sabbat kriegt meine Mutter einen Anruf. Wurde gebeten, dass sie zur nächsten Polizeidienststelle kommt. Ich natürlich dann auch mit. Und es gibt Momente im Leben, wo du, bevor eine Situation kommt, schon so ein ungutes Gefühl hast. In den meisten Fällen ist es nicht so schlimm, wie es dann wirklich sich angefühlt hat. Es ist meistens doch anders. In dem Fall, es war sehr heiß, 30, 32 Grad. Ich weiß nur, dass ich wirklich geschwitzt habe. Fahren wir zu dieser Polizeidienststelle, kommen rein. Sie hatten die Jalousien unten, damit es eben innen drin kühl ist. Tatsächlich, es war kühl. Und dann gab es einen Sturm. Bevor es mit dieser Sturmgeschichte weitergeht, würde ich gerne mit euch lesen, was Jesus hier über einen Sturm zu sagen hat. Wir haben es im Predigtest gehört. Ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast oder auf dem Handy bei hast, öffne den Text. Matthäus Kapitel 7. Kapitel 7, Abvers 24. Für den Kontext haben wir nämlich ab Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium eine Rede, wir nennen sie die Bergpredigt, wo Jesus seinen Jüngern und eine Gruppe, die sich eben darum noch bildet, etwas von Gott erzählt. Nicht einfach nur Fakten, wie groß oder wie breit der Himmel ist, sondern er erzählt ihnen, wie Gott wirklich ist. Er erzählt ihnen auch, was das für dich und mich bedeutet. Dass er tatsächlich jemand ist, wo ich keine Angst haben brauche, hinzugehen. Er erzählt auch, wie sich Gott das Miteinander zwischen uns vorstellt. All das erzählt er. Und dann kommt er ans Ende seiner Rede, ans Ende der Bergpredigt und eigentlich kommt inhaltlich von seinen Erläuterungen ab diesem Vers 23 nichts Neues. Er hätte dort abbrechen können. Er hätte dort sagen können, so passt's und fertig. Aber Jesus entscheidet sich, noch eine Geschichte zu erzählen. In Vers 24 geht's da los. Kurze Geschichte, aber mit wirklich bewegendem Inhalt. Da sagt Jesus Folgendes. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Was war mit meine Worte gemeint? Alles das, was er vorher in dieser Bergpredigt erzählt hat. Wer das hört und es tut, den wird er mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Okay, passt. Aber es geht weiter, weil Jesus möchte auf etwas hinaus, denn es kommt etwas. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Was ist passiert? Steht. Es fiel nicht. Erklärung, es war auf Felsen gebaut. Dann erzählt er von einem anderen Mann, vielleicht der Nachbar. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Haus auf dem Sand, erinnert mich an Strand, ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Es kommt wieder dasselbe, was seinem Nachbarn passiert ist. Der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stießen das Haus um. Ergebnis? Es fiel. Und als ob das noch nicht genug wäre, setzt Jesus hinten dran und sein Fall war sehr groß. Was ist das für ein Bild, was Gott hier malt? Ich selbst besitze kein Haus. Vielleicht der eine oder andere ist Eigentümer eines Hauses. Ich miete zurzeit eine Wohnung. Egal, ob du dein Studentenzimmer hast, dein Zimmer zu Hause bei den Eltern, deine eigene Wohnung, dein eigenes Haus, was ist da drin? Alles, was dir wichtig ist. Vieles, was dir wichtig ist. Es ist letztlich deine Existenz. Kein Wunder, dass man deswegen eine Hausratsversicherung abschließt. Diese beiden Männer, stellen wir uns einfach vor, das wären Nachbarn, haben beide eine Identität, die sie in ein Haus reinpacken. Ihr ganzes Leben. Wann ist der Unterschied zwischen diesen beiden Häusern? Wann macht es den Unterschied aus? Während sie leben und die Sonne scheint, so wie da. Der Unterschied war dann, als mal richtig an der Existenz gerüttelt wurde. Jesus scheut hier keine Mühe, er beschreibt hier einen gewaltigen Sturm. Ich finde es spannend, weil ich selbst lange Zeit auf der Suche war, zu schauen, okay, auf was baue ich? Auf wen vertraue ich? Auf was vertraue ich? Und wenn ihr euch eure Freunde anschaut, vielleicht in dein eigenes Leben zurückspult, bis Stürme kommen, sieht es bei uns Menschen meistens relativ ähnlich aus. Jeder hat seine Hochs und Tiefs und es scheint die Sonne und das Haus steht und alles ist gut. Aber dann kommt der Sturm, irgendein Ereignis, was deine ganze Existenz in die Luft wirft und zu Bruch gehen lässt. Und dann erst merkst du, auf wen du hier gebaut hast. In diesem Fall auf was? Fels. Fels oder Sand. In diesem Sommer, als ich dort in dieser Polizeidienststelle war, habe ich mir alle möglichen Szenarien ausgemalt, warum wir jetzt da hinkommen sollen. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Sind wir irgendwann zu schnell gefahren? Was ist da passiert? Und der Polizeibeamte, es waren zwei sehr, sehr nette Menschen. Der eine hat schon ein bisschen betröppelt geschaut. Sagt, bitte setzen Sie sich. Und dann sagt er mir doch tatsächlich meiner Mutter, dass mein kleiner Bruder am Vortag gestorben ist. Wenn ein Sturm kommt, dann merkst du, auf was du gesetzt hast. Auf welches Produkt du dich verlassen hast, wo du dich reingesetzt hast. Wenn ich rückblickend schaue, habe ich gemerkt, dass ich auf die richtige Person gesetzt habe. Dieses Bild, was Jesus hier malt mit dem Felsen, wird später im Neuen Testament auch weiter aufgegriffen. Und wir merken, wenn wir die Puzzleteile zusammensetzen, dass Jesus sagt, im Endeffekt, ich bin der Fels. Es wird meistens dann bemerkbar, wenn Dinge in dein Leben eintreten, die du nicht vorausgesehen hast, aber die alles umwerfen. Mein Bruder und ich hatten eine Zeit in der Gemeinde, hatten eine Zeit außerhalb der Gemeinde, jeder so für sich. Aber am Ende hat mein Bruder 2017 gesagt, hey, das, was ich so von meiner Mutter gehört habe, auf Englisch war es bei uns, wir hatten englische Gute-Nacht-Geschichten, also Bible-Stories, Bibelgeschichten, das, was ich dort so mitbekommen habe, ich probiere es selber aus. Mein Bruder ist diesen Schritt gegangen von, ja, okay, ich lese Rezensionen, ich höre mir das an, ich fühle, das ist gut, aber ich setze mich nicht rein. Von diesem Schritt ist er gegangen zu, ich spanne diese Hängematte auf, ich setze mich rein und ich kann da drin schlafen. Und als ich gesehen habe, was das in dem Leben von meinem Bruder für einen Unterschied gemacht hat, ich selbst hatte es vorher auch schon erlebt, aber ich habe es bei ihm gesehen, das war so der Nächste, wir waren immer zusammen. Da habe ich gedacht, hey, es ist die eine Sache, wenn ich in der Gemeinde sitze und zuhöre und ich habe ganz viel Wissen gesammelt, daran hat es nicht gelegen. Das ist wie, wenn ich mir diese Rezension angeschaut habe und ich kann dir sagen, welche Nahtmuster hier verwendet wurden, welches Material das ist. Aber es ist eine andere Sache, wenn ich mich hier ransetze. Klingt schön und gut. Gott vertrauen. Er stellt sich dir als Vater vor. Aber was ist, wenn du schon so oft versucht hast, dich auf Menschen zu verlassen und es hat nicht funktioniert? Wenn du in deinem Leben gehofft hast, dass andere Menschen, Freunde, vielleicht deine eigene Familie, dass sie so ein Fels sein können. Und dann kriegst du eine herbe Enttäuschung. Jesus weiß das. Er erzählt hier von Stürmen. Er weiß, dass unser Leben nicht linear bergauf geht. Das ist ein Auf und Ab. Beide Menschen hier in dieser Geschichte haben das erlebt. Beide haben gewohnt. Beide haben Stürme abgekriegt. Beide haben Sonnenschein erlebt. Aber wenn der Sturm kam, gab es einen Unterschied. Es war, auf wen du gebaut hast. Ist bei Gott Platz, dass du zu ihm schreist? Nachdem mein Bruder gestorben war und als wir ihn dann beerdigt haben und ich das letzte Mal ihn gesehen habe im Sarg und auch in der Zeit danach, da habe ich unbewusst einen Text zitiert, eine Frage oder eine Aussage, die Jesus selber gehört hat. Ich habe zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, hey, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ihr findet diese Aussage zweimal wiederholt in Johannes Kapitel 11 von zwei Schwestern, die ihren Bruder verloren haben, wo Jesus dem Anschein nach zu spät kam und er war gestorben. was sagt Jesus? Sagt er, okay, Moment mal, ja, ich bin König des Universums, anderer Thronfall bitte? Gar nicht. Nehmt sie auf. Und ich habe gemerkt, dass Gott belastbar ist. So belastbar, dass er dich durch Stürme durchträgt. So belastbar, dass es jetzt immer noch, 1,5 Jahre später, ich mich frei fühle, zu diesem Gott zu kommen, wenn es mir gut geht, ihn zu loben. Bin ich 100% dabei. Wenn es mir schlecht geht, alles bei ihm rauszulassen. Wenn ihr euch das genau anschaut, wo, an welcher Stelle der Bergpredigt Jesus letztlich diesen Aufruf hineinbringt in diese Geschichte, dann merkt ihr, er bringt das nicht am Anfang. Er bringt es, nachdem er den Menschen damals und, weil wir es lesen können, uns heute auch, gezeigt hat, wie er ist und dass er belastbar ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, angenommen, Gott hätte eine Amazon-Präsenz, ich würde ihm 5 Sterne geben und sowas von eine gute Bewertung geben. Trotz dessen, dass mein Bruder jetzt gerade nicht mehr lebt. Mein Bruder hat sich aber entschieden. Er hat sich entschieden, diese Hängematte auszubreiten. Er hat sich entschieden, sich reinzusetzen und Gott machen zu lassen. Er hatte danach immer noch Fragen. Aber in dem Sommer, bevor er gestorben ist, habe ich etwas gesehen. Bei ihm ist etwas passiert, auf seinem Gesicht, auf seiner ganzen Haltung, die auch nach seiner Taufe noch da war, das hat sich verändert. Und zwar hatte er eine Anspannung, die jetzt nicht mehr da war. Er hat mir erzählt, ich bin zufrieden. Er hat gesagt, ja klar, ich hätte gern eine Freundin, eine Frau, aber irgendwie, bisher hat es nicht gepasst. Ich wäre später auch gern Onkel oder hätte Kinder. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Und ungefähr 13 Tage, bevor er gestorben ist, waren meine Mutter und er mich besuchen und wir haben den für mich dann mit ihm letzten Sabbat dort oben verbracht, wo ein paar von euch jetzt sitzen. Er ist an einem Freitag gestorben, aber hat auf den vertraut, der gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das nächste Mal, wenn er aufwacht, er kriegt es gerade eh nicht mit, wird es für ihn den ewigen Sabbat geben. Für die Zukunft, ich mache mir keine Sorgen. Nicht um ihn, nicht um mich. Wir sitzen in derselben Hängematte. Er hat sich auf denselben verlassen, auf den ich mich verlasse. Und jetzt merke ich auch, es ist nicht nur zukünftig, sondern jetzt gerade ist Gott belastbar. Das ist nicht nur eine Zukunftshoffnung, die dir irgendwann mal was bringt. Wenn du es zulässt, kann es jetzt einen Unterschied in deinem Leben machen. Wann weißt du, dass ein Produkt hält, was es verspricht? Wann weißt du, dass eine Person belastbar ist und dass sie dich nicht fallen lässt? Ich habe euch jetzt das erzählt, was ich mit meinem Gott erlebt habe. Und ich glaube an einen Gott, der Stürme, für den Stürme kein Problem sind. Ich glaube an einen Gott, für den Tod kein Problem ist. Und ich glaube an einen Gott, der belastbar ist, wenn ich nicht weiter weiß und manchmal an ihm selber zweifle. Aber das, was jetzt gerade passiert ist, ist es ähnlich wie eine Amazon-Rezension. Ihr habt mir jetzt zugehört, ihr habt gehört, was ich erlebt habe, aber wann wirst du herausfinden, ob das, was ich sage, ob das wirklich so stimmt? Es ist in dem Moment, wo du dich selbst reinsetzt in diese Hängematte. Es ist der Moment, wo du sagst, okay, ich habe so viel jetzt gehört, jetzt nehme ich Gott bei seinem Wort. Wie kann das aussehen? In Gottes Wort sind so viele Versprechen. Ich will dir ein oder zwei meiner Lieblingsversprechungen mitgeben. Psalm 37, Vers 4. Da ist eine Kette aufgebaut. Habe Lust an dem Herrn. Mit anderen Worten, freu dich an und mit Gott. Und was wird er machen? Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe viele Wünsche für mein Herz. Und was in dem ist. Das ist eine Verheißung. Du kannst jetzt gleich, wenn wir beten, du könntest jetzt in diesem Moment Gott sagen, der hat da vorne davon erzählt, andere haben mir davon erzählt, du hast es selbst in diesem Wort, hast es versprochen. Gott, zeig mir, dass du es wirklich ernst meinst. Anderes, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, beruflich, nach der Ausbildung, in der Schule, schaffe ich meine Abschlussprüfung. Studenten, ihr habt nächste Woche die Abschlussprüfung. Ist gar nicht so lange her, da hatte ich das auch. Oder die Prüfungswoche in dem Fall. Wie wird das werden? Da findet ihr im Jakobusbrief ein Versprechen, wo Gott sagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, und es heißt dort, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann kannst du zu mir kommen, sagt Gott, mich darum bitten und ich gebe dir diese Info. Ich gebe dir die Weisheit, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und die dritte Verheißung, habe ich eben schon erwähnt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Willst du es heute ausprobieren? Es ist meine Geschichte, aber es könnte deine werden. Versuch's. Wenn du viel Enttäuschung im Leben erlebt hast, macht es die Sache nicht leichter, aber gib Gott noch eine Chance. Such nach seinem Versprechen und dann frag ihn, sein Wort einzuhalten. Ich habe dir erzählt, dass er es machen wird. Und ich habe in diesem kleinen Tagebuch, was meine Frau mir gebunden hat, seit 2001 jeden Tag aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Das kann ich über 5 Jahre machen, weil es eben 5 Felder pro Tag gibt. Und jetzt komme ich dahin, dass ich teilweise sehe, was ich im letzten Jahr vorher erlebt habe. Und da waren Fragen, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, wie ich mit meiner Trauer mein letztes Studienjahr schaffen soll. Ich wusste nicht, ob ich arbeiten kann, ob ich überhaupt Arbeit haben könnte. Das hat wiederum bedingt, ob ich heiraten kann oder nicht. Und jetzt ein Jahr später schaue ich rein. Ich werde es nicht vorlesen, das ist privat, aber ich kann dir sagen, ich habe es hier schwarz auf weiß, dass Gott echt ist und dass seine Versprechen echt sind. Versuch's heute mal. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.